Plan C. Weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn.
Hallo Valentin.
Hallo Severin.
Es ist dieses Jahr ja so, dass alles in einer Geschwindigkeit wächst, dass man wahnsinnig wird. Also ich meine, jetzt hatten wir ewig keinen Regen. In den letzten Jahren, dieses Jahr hatten wir jetzt im Frühjahr mal genug Regen. Jetzt hat es schon wieder 4 Wochen nicht geregnet und ich frage mich, ob vor 4 Wochen der letzte Regen gefallen ist und für dieses Jahr so ungefähr.
Aber ja, gerade eben hat es bei uns ein Gewitter runtergehauen. Bei euch nicht.
In Köln oder wo?
In Köln, ja.
Das hättest du mal hierher geschickt. Nee, hier hat es den ganzen Tag die Sonne geschienen und es ist wieder so trocken, dass wir uns schon in die Nähe von Waldbrandgefahr bewegen. Aber der Boden ist noch erfreulich feucht, muss man sagen. Und deswegen wächst alles wie bekloppt. Hast du irgendwen dabei heute?
Ja, ich habe eigentlich jemand Passendes dabei, der sozusagen uns über das Grün, zumindest das baumartige Grün, etwas erzählen könnte.
Ah.
Und jemand, der dir für dich und deine unmittelbare Umgebung vielleicht wertvolle Tipps geben kann.
Okay, also für Obstbau.
Für Apfelbäume, ganz konkret.
Okay.
Ein gewisser Hans-Joachim Barnier, seines Zeichens Sammler alter Obstbaumsorten. Sammler kann man nicht sagen, weil die muss man ja auch anbauen und vermehren. Aber er wird uns gleich erzählen, wie und warum er das macht.
Ja, ich habe schon von ihm gehört, quasi so eine Art Chef-Pomologe. Pomologen sind ja die Apfelspezialisten. Also die
Ich glaube, ja.
Genau, okay. Ja, dann holen wir ihn doch mal rein.
Jo, hallo lieber Hans-Joachim.
Ja, hallo Valentin.
Den Severin kennst du vielleicht vom Namen her, aber dass er viele Obstbäume hat, weißt du vielleicht noch nicht. Wir wollen jetzt aber nicht eine reine Fachdiskussion über Apfelbau machen, sondern auch so ein bisschen die Frage, brauchen wir eigentlich Gentechnik, um die Menschheit zu ernähren, am Beispiel von Äpfeln vertiefen?
Also schon ein paar Fragen hätte ich zum Thema Äpfel schon dann gleich noch. Aber okay, womit fangen wir denn an? Vielleicht, Hans-Joachim, magst du mal kurz was zu dir sagen, damit wir wissen, wer du eigentlich bist und was du machst.
Ja, ich habe mit dem Thema Äpfel schon sehr lange zu tun, seit über 30 Jahren. Ich habe mal angefangen, ich habe früher mal journalistisch gearbeitet und habe dann aber gemerkt, nee, ich muss Arbeit in der Natur machen, ich muss Arbeit draußen machen und habe damals angefangen, Streuobstwiesen zu pachten. Das war mein Beginn. Und mit den Streuobstwiesen, die ich gepachtet habe, das war 1989, sind ein Haufen Fragen aufgetaucht. Ich habe dann alte Bäume gepachtet und da waren viele verschiedene Sorten, 40 verschiedene Apfelsorten alleine. Und ja, und dann musste ich mich mit allen Fragen der Obstwiesen befassen. Also mit Obstbaumschnitt, mit den ganzen Sorten und und ich bin praktisch Quereinsteiger gewesen und habe mich dann eben so nach und nach, habe immer Fachleute aufgesucht mit allen Fragen, die ich hatte. Und unter anderem auch mit der Frage der Sorten insbesondere.
Okay, und
da habe ich dann Fachleute in Ostdeutschland gefunden, die von sich gesagt haben, dass sie 500 Apfelsorten kennen. Sowas wusste ich noch vorher nicht, dass es sowas gibt.
Und hat es gestimmt?
Heute kenne ich selber 500 Apfelsorten.
Okay. Und die kannst du auseinanderhalten? Wenn ich dir einen Apfel hinlege, kannst du sagen, einmal reinbeißen, dran riechen und dann sagst du, das ist Pinova.
So ungefähr, ja. Also könnte man so ungefähr sagen, ja. Also ich sag mal so, ich bin dazu gekommen, weil ich damals selber meine 40 Apfelsorten nicht wusste, was es ist und auch in der Umgebung niemand gefunden habe, der mir das sagen konnte. Und dann hörte ich von einem Apfeltag am Harz, da kämen Leute aus Ostdeutschland, die können Sorten bestimmen. Dann bin ich mit meinen 40 Apfelsorten von jeder Sorte 5 Äpfel dahin gefahren und habe die denen alle vorgelegt. Und die haben das dann innerhalb von 3 Minuten oder 5 Minuten hatten die alles bestimmt, bis auf 5 Sorten, die sie nicht kannten. Das ging so schnell, dass ich ein bisschen skeptisch war, ob die mehr raten oder das wissen. Und ich hatte aber niemanden, dem ich die Äpfel sonst vorlegen konnte. Was macht man dann? Dann bin ich ein Jahr später mit den ganzen Äpfeln zu dem einen nochmal hingefahren, habe ihm die wieder dahingelegt. Und siehe da, die Sortennamen blieben alle gleich und die 5, die er nicht kannte, kannte er immer noch nicht. Und das fand ich total faszinierend, dass das geht. Und dann wusste ich, ich habe wirklich jemanden, der davon Ahnung hat. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Leute es von seiner Sorte gibt. Da hat er mir gesagt, ja, sie sind so 4 in der DDR gewesen, die sich in der DDR damit befasst haben und eine intensive Sortenkenntnis erlernt haben. Was haben die gemacht? Die haben das nicht an der Uni gelernt, die haben Landwissen gesammelt. Also einfach so von den Leuten auf dem Land, von alten Leuten, und haben das immer aufgezeichnet, haben das fotografiert, haben sich Aufzeichnungen gemacht, haben die Kerne von den Äpfeln gesammelt, um das zu katalogisieren, und all diese Dinge haben sich aufgezeichnet, wie der Apfel innen aussieht. Und das haben die systematisch über mehrere Jahrzehnte gemacht und haben sich dadurch allmählich dieses Sortenwissen erworben. Und das hat mich fasziniert. Und da war mir klar, da ich vorher in Westdeutschland auch schon versucht hatte, Leute zu finden, die mir dieses Wissen, also die mir meine Sorten bestimmen können, da gibt's nicht viele Leute. Und das kann man auch nicht mit Büchern lernen. Und deshalb habe ich dann mich dazu entschlossen, habe gesagt, das musste lernen. Also das, was die Leute, das Wissen, was die noch haben, das ist nicht niedergeschrieben, das musste lernen. Und so bin ich dann bei denen sozusagen in meine Privatlehre gegangen, ne? Bin denen gefolgt über viele Veranstaltungen und habe dann eben immer die Äpfel, die die Leute zum Bestimmen gebracht haben, die habe ich dann immer eingesammelt, um zu Hause meine Aufzeichnungen zu machen. Das war so mein Anfang. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, ich will ja nicht nur wissen, wie die aussehen. Ich kann mir ja nur erhalten, wenn man einen Baum pflanzt davon. Man kann ja nicht einfach die Samen erhalten, das reicht ja nicht. Man muss einen praktischen Baum pflanzen, dann lernt man die Sorte erst richtig kennen, wie die wächst und was die für Eigenschaften hat. Und dann habe ich 1994 einen Sortengarten angelegt. Da sind heute 400 Apfelsorten stehen. 400 verschiedene. Also jeder Baum ist was anderes.
Wow. Warum gibt's eigentlich so viele? Sind die irgendwie an regionale Besonderheiten angepasst oder sind die aus Geschmacksgründen gezüchtet worden?
Das hat sich über die Jahrhunderte ergeben. Also Äpfel gibt's bei uns schon seit vielen Jahrhunderten. Die Römer haben letztlich Kultursorten importiert und dann haben die Klöster schon im 12., 13. Jahrhundert begonnen mit ersten Züchtungen, haben Kerne in die Erde gesteckt, haben daraus neue Sorten gezüchtet. Und das ist so weitergegangen auf sehr niedrigem Niveau. Und dann gab es im 18., 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert haben die Fürsten systematisch versucht, die Ernährung der Bevölkerung sozusagen zu verbessern, indem man alle Wege vollgepflanzt hat mit Obst und die haben auch Sortengärten angelegt, haben importiert, was es im Ausland gab, haben das getestet und dann hat man wirklich eine Vielzahl von Sorten angebaut und importiert. Das war die größte Sortenvielfalt hat so Ende des 19. Jahrhunderts gegeben. Das war auch ein Hobby für viele. Die Pfarrer haben Sorten gezüchtet, die Lehrer haben Sorten gezüchtet, also das waren vor allen Dingen so die Züchter, die viel Kerne in die Erde gesteckt haben und daraus immer neue Sorten gezüchtet haben. Also es hat eine unglaubliche Vielfalt gegeben. In Deutschland bestimmt 3000 und mehr Sorten.
Also jetzt muss man ja vielleicht mal, für den, der das nicht weiß, mal kurz was zum Thema Apfel und Züchtung sagen. Also wenn ich einen Apfel in den Boden stecke, also einen Kern, dann kommt da ja nicht das raus, was ich vorher in der Hand hatte. Also wenn ich jetzt einen Boskop nehme und ich stecke einen Kern davon in die Erde, kommt da kein Boskop raus, sondern halt irgendwas. Und korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, ne? Und das heißt, wenn ich einmal eine Sorte habe und ich will die vermehren, dann muss ich den halt so kleine Ästchen von abreißen und muss die auf eine Unterlage veredeln. Und dann bekomme ich wieder die gleiche Sorte, weil das ja sozusagen immer der gleiche Baum ist. Ist das richtig?
Das ist richtig. Aus Samen kommt bei Obst, das nicht nur bei Äpfeln, sondern auch bei Süßkirschen und bei Birnen, kommt immer was Neues raus aus jedem Samen, weil das alles sogenannte Fremdbefruchter sind. Die können sich nicht selbst befruchten. Das heißt, die brauchen immer eine andere Sorte. Also der Boskop braucht nicht einen anderen Boskop-Baum, sondern er braucht einen anderen Baum von einer anderen Sorte. Dann kann eine Befruchtung rauskommen. Das heißt, aus dem Samen kommt immer im Samen ist dann immer Boskop-Erbgut, aber auch eben zur Hälfte Erbgut einer anderen Sorte. Und deshalb ist aus jedem Samen kommt immer was ganz anderes raus.
Kommt da irgendwas komisches Zeug raus.
Und wenn man sich das jetzt so anschaut, diese 400 Sorten, die du da hast, und das, was es im Supermarkt gibt, da sind es ja eigentlich 4, 5 Sorten nur noch, die da verkauft werden. Das ist ja, und vor allem, das ist ja heute eine Industrie, also in Südtirol, aber auch an der Bodensee oder wo diese Intensivanbaugebiete, auch bei uns hier im Vorgebirge, da, wenn das Spalierobst ist, das wird ja extrem gespritzt mit wahnsinnig vielen Pestiziden. Und wenn man die Bauern fragt, geht das nicht anders, dann sagen die, nee, also die Äpfel sind so anfällig gegen Schorf und jetzt gibt's da Leute, die findige Leute, die sagen, ja, könnte man doch mit Gentechnik CRISPR-Cas, das ist eine saubere Technologie, dann setzen wir ein Gen ein, das also speziell gegen diesen Schorf resistent ist. Wäre das nicht eine Lösung, die den Apfelbau vereinfacht und nicht so viel Pestizide dann mehr erfordert?
Na, dann ist wenn dann über Fungizide gegen den Schorf, muss man ja korrekterweise einwerfen.
Okay. Ja, also da müsste man jetzt ein bisschen mehr ausholen. Also es sind ja jetzt zwei Fragen gewesen. Einmal, wieso kommt es von der Vielfalt zu den 5 Sorten heute? Das ist ja die eine Frage. Und die zweite Frage ist, wie kommt es dazu, dass heute Äpfel nur noch mit Spritzungen angebaut werden können? Ich sag mal, das mit der Vielfalt, das hat man irgendwann. Also das fing, die Vielfalt wieder zu begrenzen, das fing schon so um 1900 und 1920 an. Vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg hat man versucht, die Vielfalt stark zu begrenzen, weil man gesagt hat, ja, die Vielfalt lässt sich schlecht vermarkten. Und dann gab es Importe aus Übersee, aus Amerika, die haben nur noch 5, die haben da 5 Sorten importiert nach Deutschland, also exportiert nach Deutschland. Dann waren die Sorten bekannter als die eigenen Sorten. Also die Vielfalt ist ein bisschen schwieriger zu vermarkten, wenn man nicht nur regional vermarktet, sondern auch, sagen wir mal, aus der Altmark nach Hamburg vermarkten will. Ne? Und dann hat man altmärkische Lokalsorten, die kennt in Hamburg keiner und so. Also das war, die Vielfalt war ein bisschen ein Hemmnis in wirtschaftlicher Hinsicht, wenn es um die Vermarktung in die Städte ging. Da. Und das ist losgegangen schon so vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg schon 1920 und wurde dann immer mehr forciert. Also im Dritten Reich hat man auch schon Sortenlisten aufgestellt, was angebaut werden soll und was nicht. Da wurde auch schon reduziert und die endgültige Reduzierung ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Da hat man angefangen, nur noch intensiv ganz wenige Sorten anzubauen. Also das ist aber die eine Frage mit der Vielfalt. Die zweite Frage, wenn man da historisch zurückguckt, dann war es ja so, dass es bis 1880 noch überhaupt keine fungizid wirkenden Stoffe gab. Also man hatte noch gar keine Fungizide. Weder die Fungizide, die chemischen, die sind ja erst so in den 20er, 30er Jahren überhaupt erst aufgekommen und sind dann eigentlich, chemischen Fungizide sind in Deutschland eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig eingesetzt worden. Vorher hat man die chemischen Fungizide ja noch kaum oder nur punktuell eingesetzt, versuchsweise. Und es gab aber vorher schon, in den 1880er Jahren sind Kupfer und Schwefel entdeckt worden, dass die auch fungizid wirken, wenn man die so auf die Blätter sprüht, dass dann die Pilze keinen Fuß fassen auf den Blättern. Das ist ja das, was der Bioanbau heute macht. Also Kupfer und Schwefel werden aufgesprüht auf die Blätter, das wird aber wieder abgewaschen. Das heißt, diese Stoffe landen nicht in der Frucht. Das ist ja der Grund, weshalb der Bioanbau diese Stoffe verwendet, weil da landet nichts keine Rückstände in der Frucht. Ja, aber auch diese Stoffe sind ja erst 1880 überhaupt entdeckt worden. Das heißt, vorher, alles, was man vorher im Feldanbau so hatte, meistens auf Hochstamm, weil man drunter noch geackert hat oder Vieh hatte, dann wurde der Hochstamm sozusagen als zusätzliche Einnahmequelle gesehen. Ne? Man hat in der zweiten Etage oben auch noch was gehabt. Ne? Und dieser Anbau, der ist ja bis 1890, konnte ja nur ohne Fungizideinsatz funktionieren. Das heißt, Sorten, die anfällig waren für Schorfpilz oder Mehltau, die übermäßig anfällig waren, konnte man gar nicht groß anbauen. Oder wenn, dann nur an ganz bestimmten Standorten, also wo das keine Rolle gespielt hat, wo die Durchlüftung, wo der Wind extrem gut durchgegangen ist. Da konnte man vielleicht sowas noch anbauen, aber an manchen Standorten ging das eben gar nicht. Und das heißt, man konnte nur robuste Sorten anbauen. Und die Sorten, die damals angebaut haben, waren auch robust. Die sind, und wir kennen ja Gott sei Dank diese Sorten aus diesen Jahrhunderten, die kennen wir Gott sei Dank alle noch, weil die Bäume noch überall irgendwo rumgestanden haben. Wir haben diese Sorten nach und nach alle wiederentdeckt auf irgendwelchen Altbäumen, die noch auf ungepflegten Hanglagen oder im Mittelgebirge oder irgendwo noch standen. Da haben wir diese Sorten ja alle noch wiederfinden können. Das ist ja das Schöne. Deshalb kann man das heute alles demonstrieren, dass diese alten Sorten so gesund waren.
Aber warum nimmt man die jetzt nicht heute?
Warum nimmt man die nicht mehr? Ja, das war jetzt spannend. Da ist sozusagen mit der Zeit, wo die Chemieindustrie sich angefangen hat, für den Obstbau zu interessieren, hat man jetzt angefangen und den Obstbauern gezeigt, seht mal her, wir können hier auch Sorten anbauen, die zwar furchtbar krank sind, die aber jedes Jahr Blüten ansetzen. Also das heißt, ihr könnt, also
keine Alternanz.
Man hat den Obstbauern gesagt, ihr könnt eure Erträge erhöhen. wenn ihr Sorten anbaut, die immer blühen. Und der Goldene Lichtschuss, das war so die erste Sorte davon, die kam aus den USA, die ist ja schon eine alte Sorte, das ist ja von 1808.
Dazu muss man wissen, dass die alten Sorten nicht immer jedes Jahr blühen. Ist das richtig?
Ja, es gibt auch welche, die jedes Jahr blühen. Jahr blühen, aber der Delicious hatte schon ein extrem hohes Blühpotenzial. Das heißt, der hat eigentlich immer Blüten angesetzt. Der hat selten ausgesetzt. Also wir nennen das Alternanz, wenn Sorten nach einem Vollertragsjahr halt nur wenig tragen oder sogar gar nicht tragen. Das machen viele von den alten Sorten alternieren, die tragen so im Wechsel alle 2 Jahre. Es gibt auch alte Sorten, die tragen jedes Jahr. Aber der Delicious hat das schon, sagen wir mal, in Perfektion gehabt, dass er immer blüht. Aber das hat ja bis 1930 war die Sorte ja uninteressant, weil eine Sorte, die immer blüht, hilft ja nichts. Der setzt viele Äpfel an und bis wir im Herbst sind, sind die Äpfel alle voller Schorf und die Blätter sind im Juli abgefallen von Schorf und die Äpfel bleiben ganz klein, weil die Blätter den Apfel gar nicht ernähren. Also insofern, der Delicious war bis 1930 vollkommen uninteressant. Er ist interessant geworden, als die Chemieindustrie begonnen hat, fungizide Wirkstoffe zu entdecken und die anzupreisen. Das heißt, man hat den Leuten gesagt, wenn ihr jetzt unsere Mittel verwendet und baut den, dann könnt ihr den Delicious anbauen und am Ende, da habt ihr zwar mehr Kosten, Pflanzenschutzmaßnahmen, die Mittel selber kosten auch was, der Personalansatz für die Pflanzenschutzmaßnahmen, jede Woche einmal spritzen. Das kostet ja auch, ne? Das ist ja auch Personalaufwand. Das kostet zwar alles, aber eure Erträge sind dann hinterher so viel höher, dass ihr am Ende mehr Geld in der Kasse habt. Das ist die Formel des modernen Anbaus und das ist die Formel bis heute.
Also okay, aber jetzt könnte man ja schlau geworden sein und sagen, und das tut man doch auch, dass man sagt, man züchtet Sorten, die eben einigermaßen schorfresistent sind oder eine sehr hohe Resistenzschwelle haben. Dann würde doch jetzt heute jeder Bauer, der als erstes auf Personalkosten achten muss, sagen, okay, dann pflanze ich mir jetzt eine Anlage mit einer alten Sorte, die richtig resistent ist.
Ja, da sind dann allerdings, ja wie gesagt, die meisten alten Sorten haben nicht das hohe Ertragsniveau, das hohe Blühniveau, was die heutigen Sorten haben.
Wir haben okay, das heißt, das ist immer noch das Thema.
Oder wir haben alte Sorten, die haben das gleiche Ertragsniveau. Die sind dann aber vielleicht dem Handel nicht hart genug oder nicht schön genug oder nicht haltbar genug. Oder also da gibt es dann wieder andere Mängel, wo die dann sagen, nee, das passt uns auch nicht. Ne? Also es gibt durchaus auch alte Sorten, die sehr gesund sind und auch sehr reich tragen. Das gibt es auch.
Aber sag mal eine.
Das ist der Seestermüher Zitronenapfel. Der stammt aus einem Dorf, Seestermühe in Schleswig-Holstein. Ja, das ist ein Massenträger.
Warum habe ich den nicht bei uns stehen?
Ich bring dir mal von meinen Äpfeln mit. Ich habe auch einen Apfel, der muss aus, unser Haus wurde kurz nach dem Ersten Weltkrieg gebaut, aus der Zeit stammen und der trägt sogar jedes Jahr sehr große, fruchtbare, also die lagern halt nicht so gut und das Fruchtfleisch ist zum Teil ein bisschen rosa und das könnte sein, dass das der Grund ist, warum sowas, so einen Apfel nicht gibt im Handel.
Also wir haben viele Sorten, die eigentlich einen tollen Ertrag machen. Wir haben zum Beispiel den Finkenwerder Prinzenapfel, der macht einen tollen Ertrag, der schmeckt auch gut, der hält auch bis Januar, Februar, in dem CA-Lager sogar bis März, April und länger. Der ist eigentlich perfekt, aber der sieht nicht schön genug aus. Das ist wirklich das Drama. Der sieht nicht schön genug aus.
Der Finkenwerder Prinzenapfel sieht nicht schön aus.
Der sieht nicht schön genug aus. Wenn der im Selbstbedienungsladen rumliegt und zwischen anderen Äpfeln, dann werden die anderen Äpfel genommen. Also die Selbstbedienung ist im deutschen Handel ja erst in den 60er Jahren begonnen. Vorher gab es die Tante-Emma-Läden. Da haben natürlich die Besitzer gesagt, Mensch, nehmen Sie den Apfel, der schmeckt, das ist der bestschmeckendste. Also da konnte man ja noch was dazu sagen, aber im Supermarkt liegen die nur einfach rum und dann spielt die Optik eine große Rolle.
Ist das Schorfthema eigentlich auch eins zwischen Niedrigstamm, Mittelstamm, Hochstamm?
Eigentlich nicht, weil Niederstamm und also man kann eigentlich alle so gut wie alle Sorten auf Hochstamm und auf Niederstamm anbauen. Also das ist alles beides möglich. Also in meinem Sortengarten habe ich auch Büsche, da habe ich keine Hochstämme. Mein Sortengarten mit den 400 Apfelsorten, da habe ich Büsche gepflanzt, damit ich auf engem Raum genug Sorten pflanzen kann. Aber die Sortengesundheit, die sehe ich trotzdem. Wie gesund die einen sind und die anderen sind, das sehe ich trotzdem. Also da spielt der Hochstamm und der Niederstamm ein bisschen eine kleine Rolle, aber keine große.
Jetzt ist ja die Frage, was ist die Lösung? Also ich habe mal, wir haben hier mal ein kleines Experiment gemacht, ich weiß aber nicht, ob das Zufall war. Ich habe so eine Apfelsorte, die heißt Delba Restival, ein Frühapfel, der sehr schorfanfällig ist. Und jetzt habe ich da jetzt mal den ganzen Winter über meine Hühner drunter gehalten. Und im nächsten Jahr, ich mache überhaupt gar keine Schorfbehandlung mehr hier, ehrlich gesagt. Und in dem Jahr drauf hatte ich aber auch kaum Schorf auf dem Delba, obwohl der sonst jedes Jahr immer voll mit schwarzen Punkten war. Jetzt hatte ich vielleicht auch ein bisschen Glück mit dem Wetter, aber ich habe dann umgekehrt auch gedacht, vielleicht scharren halt die Hühner schön die Blätter klein und in denen überwintert ja der Schorfpilz und dann hat das Bodenleben mehr Möglichkeit, die Blätter wegzuarbeiten, wenn die Hühner da schön drauf unterwegs sind und deswegen reduziert das den Druck. Was denkst du zu dieser These?
Also, ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund war. Ich glaube, der Hauptgrund war, dass in dem Jahr das Frühjahr schöner war, also weniger Regenfälle im Frühjahr waren. Ich denke, das ist immer der Hauptgrund. Mhm. Also die Infektion, also Schorfinfektion, wenn man drumherum die Bäume nicht spritzt, dann ist die Schorfinfektion universell überall vorhanden. Also der Schorf kommt so oder so, auch wenn, also ob da noch ein bisschen Fallobst liegt oder nicht. Also der Druck kann vielleicht ein ganz bisschen höher sein, aber das ist, also bei empfindlichen Sorten spielt das vielleicht eine kleine Rolle, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also die Hühner haben was anderes. Die Hühner holen die Maden weg. Also wahrscheinlich ist auch der Ausfall durch madige Äpfel geringer gewesen. Aber dass das jetzt...
Ja, das auch. Also das war eigentlich die Idee. Ja, entschuldige, Valentin.
Jetzt würde ich gerne nochmal zur Gentechnik zurückkommen, weil das finde ich ja schon eine spannende Frage. Also vor allem, weil es auch eben, es gibt ja auch, selbst aus dem Biolager gibt es, gut, es sind wenige Befürworter, diesen Urs Nigli, der mal das Fiebel geleitet hat, das Forschungsinstitut für den biologischen Landbau, der hat ja die These, dafür gab es natürlich viel Widerstand, aber jedenfalls sagte er, Mensch, wir können doch im biologischen Landbau CRISPR-Cas, also eine neue Form der Gentechnik, verwenden, um bestimmte Resistenzen zu erzeugen und dann müssen wir weniger spritzen. Das sei doch im Sinne der biologischen Landwirtschaft. Was hältst du von dieser These?
Ja, das klingt im ersten Moment so plausibel. Wir nehmen aus dem Wildapfel irgendein bestimmtes Gen, was diesen Wildapfel, was zuständig ist für die Schorfresistenz in diesem Wildapfel. Da muss man jetzt ein ganz bisschen ausholen, um deutlich zu machen, warum das nicht funktioniert. Es ist nämlich schon gemacht worden. Die konventionellen Züchter der letzten 40, 50 Jahre haben genau das ja auch schon probiert. Die haben gesagt, wir haben da einen Wildapfel und da ist die Schorfresistenz auf einem Gen verankert und das kreuzen wir jetzt mit wem? Mit dem Golden Delicious erst. Das haben die Amerikaner schon vor vielen Jahrzehnten gemacht. Die haben das gekreuzt mit Golden Delicious und dann haben sie die Klone untersucht, wer hat das Gen geerbt und wer nicht. Und diese Klone haben sie wieder weitergezüchtet mit einer hochmehltauanfälligen Sorte, das war Jonathan. Und dann haben sie wieder geguckt, wer hat das Gen geerbt und wer nicht. Und so hat man das über mehrere Generationen wieder hochgezüchtet, weil der Wildapfel ist natürlich erst ein Rückschritt, der ist ja winzig. Ne? Und also, dann muss man dann über 5, 6 Generationen wieder hochzüchten, dass da wieder Tafeläpfel rauskommen. Das heißt, man hat diese Sorten immer mit den heutigen hochanfälligen Sorten gekreuzt und hat gemeint, wenn dieses eine Gen da drin ist, dann haben wir gewonnen. Also dieses Prinzip ist versucht worden und man hat gemeint, man kann damit das Problem lösen. Und diese Sorten sind ja seit in den 90er Jahren auf den Markt gekommen. Das war unter anderem Topaz, das ist Santana, das ist heute Natura, all das, was der Bioanbau da heute anbaut, die haben alle diese Schorfresistenzgen. Das heißt, das hat man alles schon gemacht, nur nicht auf dem Weg der Gentechnik, sondern noch über den umständlicheren Weg der Züchtung. Das hat ein bisschen gedauert, aber diesen Weg ist man gegangen. Und diese Schorfresistenz, die hat ein paar wenige Jahre gehalten. Das heißt, der Topaz war am Anfang toll. Alle Obstbauern haben den angebaut und jetzt müsst ihr mal die Obstbauern überall in Deutschland fragen, wie heute der Topaz aussieht. Der hat wieder Vollschorf. Ich habe den Topaz bei mir auch in meiner Sortensammlung gehabt. Der war bis 2007 oder 2008 sah der bei mir noch toll aus und dann ging das los mit dem Schorf. Und heute ist der Topaz hat heute bei mir genauso viel Schorf wie ein goldener Lichtschlitz. Das ist kein Unterschied mehr. Das heißt, der ist nicht ein bisschen abgefallen, sondern also ist wieder ein bisschen Schorf gekriegt, sondern der hat Vollschorf. Woran liegt das?
Aber ich habe immer mal.
Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass man gemeint hat, also man hat eigentlich vorher nur noch hochanfällige Sorten im Anbau gehabt, jetzt die letzten Jahrzehnte, und hat jetzt gemeint, wenn man dieses eine Gen da reinschleust, dann hat man gewonnen. Man hat dieses Gen aber sozusagen, man hat ja immer wieder weitergekreuzt, immer wieder mit empfindlichen Sorten und immer nur geschaut, haben wir das eine Gen noch da. Das heißt, dieses eine Gen, das ist Gott verlassen zwischen Genen, die eigentlich für hohe Anfälligkeit sprechen, ne? Und das alleine funktioniert nicht. Die Umwelt lernt ja auch ein bisschen. Das kennt man von Pflanzenschutzmitteln übrigens auch. Pflanzenschutzmittel, die 20 Jahre verwendet werden, die sind irgendwann nicht mehr wirksam, weil die Pilze, gegen die sie wirken sollen, die lernen irgendwann dazu und überwinden, also werden resistent dagegen. Diese Resistenz haben die Pilze eben ganz schnell überwunden. Weil, warum? Weil es nur ein einziges Gen war. Und alle Züchter dieser Welt haben nur dieses eine Gen probiert. Was für ein Irrsinn. Also das heißt, das hat mit Vielfalt gar nichts zu tun. Alle Züchter auf der ganzen Welt, von Amerika über Europa bis Japan bis Neuseeland, alle haben mit diesem einen Wildapfelgen gearbeitet.
Ja, das ist ja irre. Also wir haben hier schon mal einen Podcast gehabt zum Thema Gentechnik mit dem Benny Herlin. Übrigens für alle Hörer, die den noch nicht gehört haben, unbedingt noch nachhören. Und der hat was Ähnliches gesagt wie du. Der hat gesagt, es gibt eigentlich noch überhaupt gar keinen erfolgreiche grüne Gentechnik-Einsatz in der Landwirtschaft, weil es permanent passiert, dass sobald du da mit Riesenaufwand auf der ganzen Welt so ein Ding verbreitest, dann ist halt die Umwelt schneller und macht alles wieder kaputt.
Das bestreiten die Züchter auch gar nicht unbedingt. Herr Nigli hat ja dies propagiert, man sollte doch jetzt mit Gentechnik das Gen vom Wildapfel da in die Apfelsorten einbauen. Das hat mich schon, muss ich ja gestehen, sehr gewundert, als er das so öffentlich propagiert hat. Seit 2016 propagiert er das ja und hat das immer wiederholt und immer wieder von diesem Apfelgen gesprochen. Mich erstaunt es deshalb, weil er eigentlich ja schon wissen muss, dass die Schorfresistenz genau dieses Apfelgens ja durchbrochen ist. Die hält ja nicht, das ist ja schon bekannt. Die Gentechniker sagen heute aber ja, gerade deshalb braucht ihr uns, also ihr Obstbauern, gerade deshalb, weil wir sind mit der Gentechnik schneller. Also wenn das wieder zusammenbricht nach ein paar Jahren, dann bauen wir euch wieder eine neue Apfelsorte.
Okay, das heißt aber auch, dass ich dann Apfelsorten nachdem die 10, 15 Jahre gestanden haben, muss ich die roden und
genau,
neu
pflanzen. Genau, ich muss sozusagen immer wieder die neuen Züchtungen von den Gentechnikern immer wieder dann nehmen, weil die anderen brechen immer nach einer gewissen Zeit zusammen.
Ja, ist ein gutes Geschäft für die.
Was daran noch ein bisschen perfider ist, ist, dass die Forscher heute so in den Raum behaupten, das habe ich an verschiedenen Stellen nachgelesen, dass die behaupten, das sei völlig normal, dass Resistenzen eben zusammenbrechen. Das sei völlig normal. Und deshalb bräuchten wir die Gentechnik, ja, weil wir immer wie Hase und Igel um die Wette laufen. Wir züchten wieder was Neues und dann Erreger, die lernen dann wieder und dann so machen wir einen Wettlauf.
Und stimmt das?
Das Irre daran ist aber, diese zusammenbrechenden Resistenzen hat es im Apfelanbau noch nie vorher gegeben. Das heißt, die ganzen Züchtungen, die bis 1930 auf den Markt kamen, die haben anders gearbeitet, die haben mit gesunden Pflanzen gearbeitet. Und da ist noch nichts bis heute zusammengebrochen. Wir haben tolle Züchtungssorten aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Holsteiner Cox zum Beispiel oder die Sorte Algmene oder die Sorte Discovery. Das sind drei Apfelsorten, die sind auch schorfresistent. Die kann ich ohne Fungizidspritzung anbauen. Die empfehle ich auch heute allen Leuten, die ohne Spritzmittel anbauen wollen. Das sind drei toll schmeckende und gut, auch relativ gut tragende Sorten. Die schmecken, die haben sehr gute Eigenschaften. Und die Züchter, die das gemacht haben.
Algmene sind ja sehr früh, ne? Ja, das hat eher frühere Sorten auch.
Ja, Holsteiner Cox hält schon relativ.
Nee, aber der Algmene und der
Discovery und Algmene sind frühere Sorten, Holsteiner Cox ist eine spätere. Aber was ich damit sagen wollte, diese Züchtung, bei denen ist nie was zusammengebrochen. Und im gesamten Obstbau der Jahrhunderte gibt es keinen Fall, wo eine Sorte auf den Markt kommt und ist hochresistent, wird als resistent erklärt und nach 10 Jahren ist sie kaputt. Das gibt es eigentlich erst, seit wir Züchter haben, die nur noch aufs Genom schauen und sagen, hier noch ein Gen oder da noch ein Gen. Die große Krux in unserer heutigen Apfelzüchtung und überhaupt in der Züchtung ist, dass die Züchter gar nicht mehr auf die Baumgesundheit gucken. Die gucken auf technische Eigenschaften der Äpfel und wenn sie dann sagen, jetzt brauchen wir Baumgesundheit, dann sagen sie, da haben wir ein Gen, da haben wir noch ein Gen.
Was heißt denn Baumgesundheit? Was ist Baumgesundheit?
Baumgesundheit ist, dass ich einen Apfelbaum irgendwo gepflanzt habe und ich sehe, der wächst gut und gedeiht gut und hat Früchte, ohne dass ich irgendwas große Eingriffe mache. Und er kriegt keinen Mehltau, er kriegt keinen Schorf, es gibt ja noch 10 andere Pilzkrankheiten. Also ich sehe, er kriegt eigentlich keine Pilzkrankheiten. Und er kann seine Früchte ernähren, er hat tolles Blattwerk, das sieht gesund aus, auch ohne, dass wir da dauernd spritzen. Aber die Züchter haben eben sich den Luxus erlaubt, seit es die Chemieindustrie gibt, seit den 30er, 40er Jahren, haben die Züchter sich den Luxus erlaubt zu sagen, oh, wenn der Goldene Lichis so hohe Erträge bringt, ne, oder der Jonathan, das machen die aber nur wegen den chemischen Spritzmitteln, ne? Also dann haben die Züchter vorher haben die Züchter immer gesagt, wenn wir eine neue Sorte züchten, wir brauchen eine Sorte, die toll schmeckt und schön aussieht. Wir brauchen aber auch einen gesunden Baum. Also hat man immer eine gut schmeckende mit einer gesunden Sorte gekreuzt, damit man einen Schritt weiterkommt. Das haben die Züchter bis ungefähr 1940 gemacht. Und dann haben die Züchter aufgehört damit. Die haben praktisch das Prinzip der Züchtung komplett verlassen und sind auf eine neue Autobahn umgeschwenkt und haben gesagt, gespritzt wird ja sowieso in den Anlagen. Wenn sowieso gespritzt wird, können wir uns jetzt voll auf den Blühansatz und auf die Fruchtqualität und auf den Geschmack und auf das Aussehen und auf das alles konzentrieren. Wir brauchen nicht mehr nach der Baumgesundheit schauen. Das haben die von 1940 an bis in die 70er Jahre haben die da nicht mehr nachgeschaut. Deshalb sind unsere ganzen modernen Sorten alle so hoch anfällig. Und jetzt sind sie hingegangen und haben gesagt, ja, Baumgesundheit brauchen wir ja doch auch. Das haben sie denn irgendwann auch eingesehen. Und dann haben sie aber trotzdem nicht mit gesunden Pflanzen gekreuzt, sondern sie haben gesagt, wir haben da ein Gen aus dem Wildapfel und das kreuzen wir ein. Und machen aber ansonsten so weiter wie bisher. Das heißt, dieser Wildapfel wurde nacheinander mit lauter hoch anfälligen Marktsorten gekreuzt. Und das machen die bis heute.
Ja, also eigentlich, wenn man dir so zuhört, denkt man, das ist ja unglaublich, sind die alle bekloppt. Aber der Fall ist ja, das liegt ja offensichtlich an Ertragsoptimierung und sozusagen daran, wie die halt schon jetzt seit Ewigkeiten arbeiten. Aber immer, unser Podcast heißt ja Plan C. Was wäre denn dein Vorschlag? Wie sollen wir, ich sag mal, auch in großer Menge, nicht jetzt Streuobstwiese, sondern Ertragsanbau, Äpfel anbauen, so dass wir nicht spritzen müssen.
Also vor allen Dingen, wir missbrauchen ja Sorten, die nachhaltig gesund bleiben und nicht Sorten, die wir auf den Markt schmeißen, die 5 oder 10 Jahre gesund sind und dann bricht das alles wieder zusammen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Also das ist schon mal das Erste. Und für mich ist das Wichtigste in der Züchtung, dass wir wieder die Pflanzen anschauen müssen beim Züchten. Das heißt, und die Pflanzen sehe ich aber in einem gespritzten Quartier. Wenn in Dresden-Pillnitz die Züchter, die dort arbeiten, wenn die ihre Quartiere aber dauernd gespritzt haben, dann sehen die gar nicht, welche Sorte ist wirklich gesund und welche Sorte ist nur gesund, weil sie dauernd gespritzt wird. Das heißt, das kann man in einem gespritzten Quartier überhaupt nicht unterscheiden. Also ich muss als Züchter wieder anfangen und mir den Luxus erlauben, ein ungespritztes Quartier da stehen zu haben, über Jahre ungespritzt, wo ich dann sehe, welche Sorte ist gesund und welche nicht. Und dann fange ich wieder an und sage, okay, der Topaz gefällt mir vielleicht so toll und deshalb will ich den zwar nehmen als Züchtungsapfel, aber ich muss ihn kreuzen mit einer Sorte, die hochgradig resistent ist. Also ich muss wieder die breite Resistenz reinholen. Es reicht nicht zu sagen, ein Gen und dann ist die Sache geritzt. Das funktioniert nicht.
Okay. Sag mal, und eine Frage, die mich auch noch umtreibt, ich weiß noch, als ich hier angefangen habe, da bin ich mal draußen in der Anlage gewesen und dann standen ganz viele Apfelbäume so ungefähr auf 45 Grad Winkel. Ja, die standen nicht senkrecht, sondern die standen so auf 45 Grad. Und da bin ich zu dem Obstbauern hier hin, habe gesagt, sag mal, da hinten in der Reihe sind lauter Bäume halb umgefallen. Was ist denn da los? Da sagt er, ach so, ja, da hat sich der Anker gelöst. Dann habe ich gesagt, wie, da hat sich der Anker gelöst? Ja, da habe ich gesagt, willst du mir jetzt gerade erzählen, dass diese ganzen alten Bäume, wenn man die nicht festbindet, dass die dann umfallen? Hat er gesagt, ja, das ist ja M9er-Unterlage, ist Schwachwurzeln, die fallen um, wenn du die nicht anbindest. Da habe ich gedacht, das ist doch kein Baum mehr. Ein Baum, der umfällt, wenn er nicht festgebunden wird, ist für mich, also ich sage jetzt mal, kein Baum. So, das ist aber die Standardunterlage und es ist auch extrem schwierig im Erwerbsobstbau. Überhaupt, ich habe es gerade probiert, weil wir haben gerade so eine kleine Agroforstanlage gepflanzt. Bäume zu finden auf anderen guten Unterlagen. Was ist da deine Haltung zu den
Themen? Ja gut, das ist jetzt sozusagen, dann verlassen wir jetzt das Thema Gentechnik. Das ist dann jetzt ein eigenes Thema nochmal. Wurzelunterlagen sind nochmal ein eigenes Thema. Das ist sicherlich auch im Klimawandel, wird das auch nochmal interessant, das Thema. Weil es ist in der Tat so, dass der ganze heutige Erwerbsanbau, und das hat auch in den 1950er Jahren in Deutschland angefangen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist umgeschwenkt von den starken Unterlagen, von den Hochstämmen ganz weg und hat nur noch die schwachen Unterlagen benutzt, damit die Bäume schön klein bleiben, damit die ganze Spritzarbeit vom Boden aus zu machen ist, damit die ganze der Schnitt vom Boden aus zu machen ist und damit auch die Ernte vom Boden aus zu machen ist, also um Personalkosten zu sparen. Hat man das also alles auf diese ganz schwachen Büsche gesetzt. Die haben auch den Vorteil, dass sie im zweiten Jahr anfangen zu tragen. Also gleich nach der Pflanzung fangen die eigentlich schon an, Ertrag zu haben. Das heißt, die haben da wirtschaftlich gesehen einige Vorteile, aber es ist in der Tat so, dass diese Unterlagen, die heute verwendet werden, das ist die sogenannte M9, die steht nicht alleine. Wenn der Baum 6-7 Jahre alt ist und der Dreht hängt voll, dann fällt der Baum um. Das ist in der Tat richtig. Also die müssen an Pfählen oder in Drähten hängen, die hängen da so praktisch mit ihren Armen, also mit ihren Ästen in den Drähten. Ne? Also die werden dann angebunden, das ist so. Das heißt, wenn man das nicht möchte, muss man wieder etwas stärkere Unterlagen nehmen. Und die stärkeren Unterlagen haben auch noch einen anderen Vorteil. Die stärkeren Unterlagen machen nämlich kräftigere Wurzeln. Und das bedeutet nicht nur, sie können alleine stehen hinterher, sondern es bedeutet auch, sie können etwas tiefer nach dem Wasser suchen, was unten nach dem Grundwasser sich orientiert. Ja, also da sind die stärkeren Unterlagen in der Lage, die ganz schwachen Unterlagen sind dazu nicht in der Lage. Das heißt, im Klimawandel wird der Obstbau von der M9-Unterlage wahrscheinlich runter müssen, über kurz oder lang.
Weil man einfach zu viel wässern muss.
Genau. Die M9-Unterlage, also ohne Tröpfchenbewässerung, geht doch eigentlich gar nichts mehr im Obstbau.
Mhm. Ich fürchte natürlich, die Obstbauern sind da jetzt letztendlich auch nur Getriebene, weil an dem Obst, was wir hier im Supermarkt verkaufen, 80% werden importiert. Also wir bauen ja nur noch 20% selber an. Das heißt, die stehen unter so einem immensen Kostendruck, dass die getrieben sind, möglichst ertragreiche Sorten zu pflanzen. Und also der Plan C, der müsste auch von einem, ich sag jetzt mal, von Zöllen. Das Wort Zoll ist ja fast schon auf dem Index gestanden, aber man muss sich einfach wieder überlegen, wenn die unter anderen ökologischen, sozialen Bedingungen im Ausland arbeiten, dann muss das auf dem Preis drauf, sonst haben unsere Obstbauern immer unfaire Konkurrenz aus dem Ausland.
Also es ist auf jeden Fall so, dass eigentlich nicht der Anbau selbst, da gäbe es durchaus Alternativen. Das Problem ist in der Tat der Markt und die Vermarktung und die großen Supermärkte, die sich heute natürlich weltweit orientieren und die auch manchmal verrückte Vorgaben machen, welche Anforderungen das Obst erfüllen soll. Das ist schon manchmal auch grell. Aber also der Markt ist schon das Hauptproblem. Das sehe ich auch so.
Also das heißt, du sagst aber, und also auf den Punkt formuliert quasi, sagst du, es ist möglich mit alten Sorten oder mit neuen Züchtungen, die die Pflanzengesundheit im Blick haben, auf alten Unterlagen, die gut und tief wurzeln, einen Obstbau zu machen, bei dem wir weitestgehend oder komplett ohne Spritzung auskommen.
Jedenfalls ohne Fungizide.
Und trotzdem Erträge
haben. Erstmal ohne Fungizide. Was man dann gegen Apfelwickler machen muss, ist noch ein anderes.
Und Sägewespe und so, das ist nochmal eine andere Kiste.
Man kann Sorten wie Alkmene, Holsteiner, Cox, Discovery, kann man wunderbar ohne Fungizideinsatz anbauen. Das geht. Discovery wird sogar ohne Spritzung besser als mit Spritzung, weil der auf Kupferspritzung im Bioanbau empfindlich reagiert. Dann wird er schlechter. Ah. Der ist hinterher schlechter.
Ah, das ist ja gut. Ich habe nämlich Discovery und Alkmene habe ich auch. Und ich spritze sie beide schon seit Jahren nicht mehr.
Also der Discovery ist, Rolf Klostermann in Wesel hat das ja mal ausprobiert. Der war mal bei mir zu Besuch. Und dann haben wir da lange drüber diskutiert, über das Thema. Und dann hat er das mal bei seinem Discovery ausprobiert und hat die Hälfte nicht gespritzt und die andere weiter mit Kupfer und Schwefel behandeln. Und dann hat er gesagt, oh, Tatsache, die nicht gespritzten sahen besser aus. Also auch das gibt es. Also das sind jeweils wunderbare Sorten, die auch gute Erträge haben. Ich will nicht sagen, dass die Erträge mit dem Golden Delicious konkurrieren können. Der hat noch höhere Erträge, ne?
Ja, aber das ist ja immer das Gleiche in der Landwirtschaft. Und da finde ich, muss man auch echt in der Diskussion aufpassen, weil das ist ja so ein Klassiker, dass man sagt, zum Beispiel ein Apfel hat einen weniger großen Ertrag. Man muss ja eigentlich umgekehrt sagen, es gibt Äpfel, die haben einen massiv höheren Ertrag, aber auf Kosten
der Umwelt.
der Umwelt.
Auf Kosten der Umwelt.
So, das heißt, die 100% sind nicht beim Golden Delicious, sondern die 100% sind meineswegen beim Discovery. Ja, und das sind die 100% und das, die 150%, das sind 50%, für die wir und unsere Kindeskinder alle teuer bezahlen.
Also, das sieht man, das, also, ich sag mal, wenn in meinem Sortengarten ist, mit meinen 400 Sorten, da habe ich eine ganz andere Reihenfolge der Champions, ne? Das ist schon klar. Also, das heißt, wenn ich nicht spritze, kriege ich natürlich eine ganz andere Reihenfolge, wer 100% macht. Also, mein Superträger ist ja der Seestermöher Zitronenapfel, den ich vorhin erwähnt habe. Das ist jetzt über 25 Jahre.
Ja, der habe ich schon oft
geschrieben. Das ist der Apfel, der hat einen so irren Ertrag, das ist kaum vorstellbar. Und die bleiben alle groß, die Äpfel. Die werden noch nicht mal klein. Viele Sorten machen ja, wenn sie voll hängen, kriegen so viel kleine Früchte. Auch den muss man gar nicht ausdünnen. Der macht das von alleine. Der hat also immer die perfekte Größe. Und ist aber eben nur ein Tafelapfel 2B. Das heißt, das ist jetzt nicht der perfekte Tafelapfel. Der wird in Mecklenburg-Vorpommern als Mostapfel angebaut. Und da kann man mit ganz wenig Fungiziden oder eigentlich gar keinen Fungiziden super arbeiten. Der ist wirklich multiresistent.
Und ich habe jetzt auch gemerkt, also ich finde diese Sortenfokussierung manchmal auch ein bisschen komisch. Also wir haben hier bei uns auf dem Markt, Erntedankfest letztes Jahr, haben wir hier unsere Mostäpfel, also Revena und Relinda, die einfach super schön aussahen. Die haben wir da einfach als Tafeläpfel vermarktet. Und die Leute waren super happy und haben gefragt, oh toll, was ist das für ein Apfel, der schmeckt ja so toll, kann man da mehr von haben und so. Ich finde, der hat eine bisschen dickere Schale, okay. Ja, aber im Grunde sind das Spitzenäpfel.
Ja, das sehe ich bei vielen alten Sorten genauso. Ja. Ich vermarkte ja alte Sorten, also querbeet, von meinen 400 Sorten landen bei uns ja über das ganze Jahr gesehen fast 200 im Hofladen. Und die Leute wissen inzwischen, dass sie bei uns die Sorten manchmal nur 2 Wochen lang kriegen, dann kommen schon wieder die nächsten.
Ja, und ist denen das wirklich so wichtig? Mal ehrlich. Also mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so wichtig.
Aber nochmal Valentins Frage mit der Vermarktung. Natürlich ist, wenn ich an Großhandel liefern muss, bin ich in einem anderen Zwang drin. Das ist sofort, das heißt, wer kann sowas ausprobieren? Also ich würde heute sagen, ne, also das, wenn ich jetzt propagiere, es geht auch mit anderen Sorten und mit niedrigen, mit fast null Fungiziden und also das würde gehen, dann können das natürlich am ehesten alle diejenigen machen, die eine Direktvermarktung machen oder die regional vermarkten. Die können natürlich sagen, ne, also wir haben zwar jetzt keinen Elster, aber wir haben den Holsteiner Cox, der schmeckt genauso gut, ne? Oder ein Finkenwerder, die können ihren Finkenwerder Prinz auch noch anpreisen. Die können auch sagen, hier, probiert den mal. Der sieht zwar nicht so toll rotfarbig aus, aber der schmeckt.
Also ich verstehe ja nicht, und ich glaube, das müsste auch gehen, warum der große Handel nicht auch, ich sag mal, einen Mischapfel, Mischsorten nimmt. Dass man denen eine Kiste gibt, da ist halt irgendwas drin. Und da steht nicht drauf, das ist Elster oder Pinova oder Cox, sondern das ist einfach Schloss Türlicher Mischung.
Das muss man aber mit dem Großhandel diskutieren. So. Ich glaube, das nützt nichts, wenn wir das diskutieren.
Ja, genau.
Ich sag mal ein ganz anderes Beispiel. Also die Äpfel im Supermarkt, da gibt's ja durchaus noch einige Sorten, die schmecken. Also ich finde nicht, dass die alle schlecht schmecken. Aber wenn es bei den Pflaumen losgeht, was da auf dem Markt passiert ist, das ist ja viel krimineller. Also der Großhandel will nur noch Pflaumen, die nicht schlecht werden, die er wochenlang im Warmen da im Laden liegen haben kann, die nicht weich und faul werden und so. Und was haben sie jetzt für Sorten? Die haben jetzt Sorten, also die sind riesig groß, also damit die Obstbauern nicht so viel Pflückaufwand haben, dann liegen da große Pflaumen, die sauer und nach gar nichts schmecken. Wozu führt das am Ende? Es führt am Ende dazu, dass der Pflaumenkonsum in Deutschland sich in den letzten Jahrzehnten, ich weiß nicht, auf ein Viertel runtergegangen ist. Es werden keine Pflaumen mehr gekauft. Warum? Die schmecken alle nicht. Aber der Handel, unsere toll schmeckenden Pflaumen, die wollte der Handel nicht mehr. Warum? Weil ja, die werden irgendwann schlecht, wenn die im Warmen rumliegen. Irgendwann fangen sie dann an und kriegen Faulstellen. Also die halten nicht 4 Wochen im warmen Laden, sondern die halten vielleicht nur eine Woche. Und das, dann hat der Handel aber immer ein bisschen wegschmeißen müssen. Das hat denen nicht gepasst. Also, ne, also sind die Züchter und der Handel, die sind da hingegangen und haben geguckt, wir züchten jetzt Pflaumen, die hart sind und nicht faulen im Laden und alles mitmachen, durchschmecken tun sie nicht. Als regionaler Vermarkter könnte man wieder richtig tolle Pflaumen anbieten. Bloß jetzt essen die Leute keine Pflaumen mehr, weil sie aus dem Supermarkt wissen, Pflaumen schmecken ja nicht. Jetzt muss man denen erst wieder zeigen, Pflaumen können schmecken. Das ist doch noch viel schlimmer. Das wissen die nicht mehr. Die jungen Leute, die nur das kennen, die wissen das gar nicht mehr, dass Pflaumen irgendwas ist, was schmeckt.
Ja, das ist wirklich traurig. Also ich glaube, dass halt auch einfach, ich meine, wenn ich in meinem Pflaumenbaum, den ich zum Glück habe im Garten, wenn der voll ist, dann weiß ich, oh, jetzt muss ich einen Tag am Wochenende einmachen. Da ist dann Arbeit angesagt. Aber dafür habe ich den ganzen Winter über Marmelade und eingelegte Pflaumen. Und das ist natürlich auch was Großartiges. Aber das, also diese unreif geernteten, das sind ja nicht nur die Pflaumen, aber auch viele andere Früchte, die einfach hart in den Handel kommen. Das ist
ja gut, aber Nachreifen ist natürlich ein Thema, das hat man immer schon gemacht, aber sie sind natürlich richtig, wenn man jetzt auf Sorten setzt, die sind einfach nur industriell gedacht. Die sind in der Industrie, also sozusagen der einzige Kriterium ist die industrielle Nutzung und nicht mehr die Pflanzengesundheit, nicht mehr die ökologische Gesundheit und nicht mehr der Geschmack und nicht mehr die Lust sozusagen. Und damit machst du es natürlich automatisch kaputt. Also es ist völlig behämmert auf der einen Seite, aber so funktioniert halt die Industrie, die hat immer sozusagen den Preis runterdrückt und das kannst du am Ende nur machen, indem du Sachen lieferst, bei denen du dich drauf verlassen kannst. Das hält ewig, kannst du ewig verkaufen.
Es tut auch weh, wie viel sie da aussortieren. Ich habe mal bei Landgard gedreht, also so einem Großhändler, wo dann einfach also bestimmt ein Viertel, einfach weil da ist eine kleine Katsche oder also alles, was optisch nicht perfekt ist, von der Größe her nicht passt, wird aussortiert. Und wenn es gut läuft, kriegst du die Schweine zum Fressen.
Ja, also es gibt ja auch Sorten, die schmecken am besten, wenn sie anfangen, wenn die Schale anfängt, ein bisschen welk zu werden. Der Boskop schmeckt eigentlich am allerbesten und am aromatischsten, wenn er 2 Monate gelagert hat und wird so ein bisschen welk. Und dann schmeißen sie den raus. Ja, das geht nicht. Die verkaufen den Boskop, der heute Boskop kauft, die Boskop sind hart und sauer. Und wenn die eigentlich anfangen gut zu schmecken, dann sind sie schon nicht mehr vermarktungsfähig. So ist das heute im Handel, ja. Also wobei beim Apfel muss man sagen, es gibt ja auch noch ein paar gut schmeckende Sorten. Also ich finde durchaus auch, dass ein Elster und Topaz sehr gut schmecken. Also die sind auch im Handel oft sehr gut schmeckend. Also weil da ist das mit dem Geschmack noch nicht so bergab gegangen. Also mit dem Geschmack ist es bergab gegangen bei den Pflaumen, ne? Also richtig bergab, ne?
Ich meine, vielleicht mal als Fazit, wir haben ja hier im Podcast schon immer mal wieder die Erkenntnis gehabt, dass Vielfalt Trumpf ist. Jetzt merken wir aber auch, dass Vielfalt vor allem dann Trumpf ist, wenn sie sozusagen in der Komplexität des Gesamtorganismus betrachtet wird und nicht linear auf ein Gen, weil damit erreicht man auf die Dauer eben nichts, weil das knackt halt irgendwann weg.
Also was das Thema Gentechnik betrifft, vielleicht noch, ich glaube, dass das einfach ein bestimmter Denkansatz ist. Es ist ein Denkansatz, der eine Pflanze eigentlich so behandelt, als wäre es irgendwie eine Autoreparatur. Also so, ich brauche hier noch irgendein Teilchen und dann klebe ich da noch was dran und dann so. Und dann habe ich eine neue Eigenschaft und dann so. So wird das irgendwie behandelt. Die Vielfalt der Umwelt, die hat man nicht im Kopf und man hat auch nicht die Vielfalt der Pflanze im Kopf. Also dieses Denken, was so punktuell sich auf ein Problem fokussiert. Ah, da haben wir jetzt den Schorf. Und jetzt müssen wir so ein Reparaturstück finden, mit dem wir das Problem lösen. Das ist ein generelles Denken, was auch, sagen wir mal, in unserer Wissenschaft ziemlich Raum gegriffen hat. Das ist ja bei vielen Dingen im Gesundheitssystem auch. Also wir brauchen hier eine Tablette, da eine Tablette. Und dabei ist es vielleicht viel wichtiger, dass wir unser Immunsystem stärken. Aber was ist denn unser Immunsystem? Das ist was unglaublich Komplexes und so. Also da ist sowas Ähnliches. Und ich glaube, unsere Wissenschaft neigt heute dazu generell. Und deshalb geht das alles so in diese genetische Richtung, dass man sagt, also hier eingehen und da eingehen. Und da können wir was reparieren und da können wir was reparieren. Aber das Problem ist, dass man dabei eben den Rest des Ganzen total aus den Augen verliert. Und das passiert eben, jetzt komme ich nochmal auf ein Apfelbeispiel zurück. Das ist eben beim Topaz auch noch doppelt passiert. Also nicht nur diese Schorfresistenz ist kaputt gegangen, sondern jetzt stellen wir fest, dass diese ganzen schorfresistenten Sorten alle noch eine andere Krankheit kriegen, die wir überhaupt nicht im Blick hatten. Und die alten Sorten übrigens nicht kriegen oder viel die meisten alten Sorten kriegen die nicht, die haben das nicht. Und jetzt haben die modernen Sorten noch eine neue Krankheit, die ist total unangenehm. Die hat inzwischen den Namen Topaz-Spots, weil der Topaz der Hauptbetroffene ist. Das hat aber damit zu tun, dass wir den Blick eben nur fokussiert haben, Schorf, Schorf, Schorf. Da müssen wir jetzt ein Reparaturgen finden. Ja, das ist eine Denkweise, die sozusagen die Gesamtheit immer so aus dem Blick verliert und sagt, ich habe da jetzt ein Problem und da will ich eine Lösung haben und so und dann gucke ich nur da drauf. Dabei hat man völlig übersehen, dass als Kollateralschaden wir ein ganz anderes Problem kriegen.
Ja.
Und der dritte Kollateralschaden ist, dass wir jetzt plötzlich feststellen, dass die meisten modernen Sorten für Allergiker nicht verträglich sind. Das hat ja keiner gewollt, aber das ist als Kollateralschaden sozusagen mitgeliefert worden. Warum? Weil man immer sich nur auf ein Detailproblem fixiert und alles andere nicht im Blick hat. Und deshalb sagen wir ja, die Züchtung muss wirklich eine Kehrtwendung machen und das im gesamten landwirtschaftlichen Bereich. Wir müssen die ganze Pflanze anschauen. Deshalb sage ich das Wort Vitalität der Pflanze. Wir müssen die ganze Pflanze anschauen, die nicht gespritzt wurde. Wir müssen schauen, was hat die eigentlich für positive Qualitäten. Und die müssen wir nutzen. Und das müssen wir in der Natur uns zusammensuchen, ne?
Ich habe mal vielleicht als Abschlussgeschichte dazu, ich habe mal im Rahmen von der Tagung, habe ich mal den Professor, Leiter des Obstbauinstituts in Bonn, den habe ich mal gefragt, ob es nicht eigentlich so wäre, dass wir in der Landwirtschaft Systeme bauen müssten, die so komplex sind, dass sie sich dem wissenschaftlichen Zugriff entziehen. Da meinte der, ja, das ist vermutlich richtig. Also die Erkenntnis ist schon durchgesickert, aber beim Machen
wird es natürlich enger. Ja, aber das heißt, den wissenschaftlichen Zugriff entziehen heißt nur dieser Art von Wissenschaft. Das heißt nicht, dass man nicht Erkenntnisse gewinnen kann.
Genau.
Ich kann so viele Erkenntnisse aus meinem Sortengarten entnehmen, also an Pflanzengesundheit und an Ertragseigenschaften und so. Und also das haben ja die Züchter früher gemacht. Die haben sich ja auch die Pflanzen angeguckt und haben gesagt, oh, diese Pflanze ist interessant, weil die hat das und die Pflanze ist interessant, die hat das. Und natürlich haben die auch durch Kreuzung dann versucht, mit etwas züchterischem Glück da einen Schritt weiterzukommen. Also es ist ja nicht so, dass man in der Vielfalt untergeht und nichts mehr weiß. Sondern man kann ja durchaus da auch Erkenntnisse gewinnen, aber es ist eben nicht in diesem strengen
Laborsinne,
in diesem strengen Prozedere, wie das die heutige Wissenschaft macht, dass sie immer einen Wenn-A-Dann-B-Zusammenhang versucht, aus der Wirklichkeit zu isolieren und zu sagen, ne, hier, wenn wir da A machen, dann passiert da B.
Also dieser lineare Zusammenhang. Okay.
Ja, Ökologie ist komplex. Vielen Dank, lieber Hans-Joachim. Ich glaube, wir sind so ein bisschen durch mit der Zeit. Und deinen Obstgarten, kann man den eigentlich besichtigen, wenn man nach Bielefeld kommt?
Wir machen im Herbst, Ende August und bis Mitte September bieten wir auch immer Führungen an. Ja, das können Sie entweder Gruppen sich anmelden und machen einen festen Termin oder wir vereinzelt bieten wir dann freie Führungen an.
Super. Komm, Valentin, da fahren wir mal hin. Du nimmst die Kamera mit. Und ich nehme meine großen Ohren mit. Ich dachte immer noch ganz viel. Alles klar. Hans-Joachim, tausend Dank,
vielen Dank,
dass du bei uns im Podcast warst. Und alles Gute.
Danke, jedenfalls.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast. plan-c-podcast.de. Da findet ihr alle neuen Folgen.